So ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Ich habe sehr viel mit euch vor. Ich hoffe, ihr seid gut in Form. Ich hoffe, dass ihr alle Frühaufsteher seid, so wie ich. Ja, und voll fit. Und jetzt geht's los. Ich werde versuchen, mich an meine Zeit zu halten, aber ich werde euch nicht sagen, wie viel Zeit ich habe. Ich beginne mit einer persönlichen Frage an euch. Was wolltet ihr als Kind gerne mal werden? Was war so euer erster Berufswunsch, den ihr hattet? Also normalerweise sagt man ja so Lokführer oder sowas, ja. Aber vielleicht wolltest du was anderes werden. Vielleicht war dein Berufswunsch Eisverkäufer. Sowas fand ich auch früher toll. Oder vielleicht Rennfahrer. Oder vielleicht Bundesligaspieler bei, was soll ich jetzt sagen, VfB Stuttgart oder was? Vielleicht auch Bundeskanzler? Ich habe keine Ahnung. Was wolltest du als Kind gerne mal werden? Bei mir war das so, sagen meine Eltern, ich wollte immer Missionar werden. Schon eine der ersten Worte, die ich wohl gesagt habe, ich kann mich gar nicht daran erinnern, war Missionar. Und das hing damit zusammen, ist kein Witz, weil wir relativ viele Missionare zu Hause hatten. Also, kommen aus einer gläubigen Familie und unsere Gemeinde war sehr missionarisch engagiert und wir hatten immer irgendwelche Missionare zu Hause. Und die haben immer erzählt, aus Peru oder aus Afrika oder Asien, wo die herkamen, und das fand ich interessant. Und deswegen wollte ich immer Missionar werden. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Und ich muss auch ehrlich sagen, eigentlich würde ich das bis heute gerne. Ihr habt ja gerade gehört, was ich mache. Also ich mache das jetzt so wie der Heiko. Ich spreche mich da so ein bisschen mal frei. Ich wollte immer Missionar werden. Ich war auch meine Zeit in der Mission, bin da sehr krank geworden, todkrank, musste dann zurück. Und damit war Mission vor Ort erstmal weg. Das ging dann nicht mehr. Aber irgendwie hat mich das nicht losgelassen. Und heute bilde ich eben Leute aus, die dann in die Mission gehen. Aber meine Frau und ich sagen uns ab und zu mal, auch wenn wir jetzt schon ein bisschen älter geworden sind, mal gucken, vielleicht klappt das doch noch mit der Mission. Weil mich das nicht losgelassen hat. Menschen die Botschaft von Jesus weiterzugeben, das ist ein Missionar, nichts anderes, ist eigentlich bis heute so meine Leidenschaft. Und selbst wenn ich manchmal mir sage, wenn ich auf dem Sofa sitze zu Hause, hey, wie gut ist es eigentlich in Deutschland zu sein, ja? Also was so alles so gemütlich ist, so sauber und gepflegt und so und keine Skorpione und Riesenspinnen und so, sagen wir uns trotzdem, vielleicht kommt für uns auch nochmal die Stunde. Und da möchte ich euch motivieren, heute Morgen auch diese Einstellung zu haben, diese Leidenschaft und euch nicht frei zu sprechen nach dem Motto, es gibt ja ganz viele andere, ne, die gegangen sind und ich bete für die und ich spende für die, sondern selber immer wieder diesen Funken in sich zu spüren, vielleicht bin ich dran. Und darum soll es heute Morgen gehen. Und es geht um Jesaja, das haben wir schon gehört. Ich lese einen Text, einen sehr bekannten Text aus dem Propheten Jesaja, und zwar Kapitel 6, die Verse 1 bis 7. Wenn ihr mitlesen wollt, Handy jetzt wieder anschalten, ja, oder Bibel aufschlagen, je nachdem. Ich lese Jesaja 6, 1 bis 7 und vielleicht nehme ich noch den Vers 8 auch dazu. Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron. Und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach Jesaja, also ich, wehe mir, ich bin verloren. Ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte damit meinen Mund und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Und noch Vers 8. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Ein erstes zu diesem Text. Warum überhaupt Mission, habe ich das genannt? Was ist der Grund dafür? Und der Grund ist ganz einfach, es gibt unglaublich viele verlorene Menschen, damals und heute. Zunächst zum Damals. Dieser Text hier spielt in einer uralten Zeit. Und zwar befinden wir uns im Jahre 740 vor Christus. Das ist lange her, 740 vor Christus. Und die Situation in der damaligen Zeit wird nur in einem halben Vers hier auf den Punkt gebracht. Und dieser halbe Vers steht gleich in Vers 1 in der Einleitung. Er heißt, im Todesjahr des Königs Usia. Mehr steht da gar nicht. Und da muss ich euch mit ein bisschen hineinnehmen. Was ist denn das Todesjahr des Königs Usia? Also was passierte denn im Jahre 740 vor Christus? Das lesen wir jetzt in einem anderen Teil der Bibel, im 2. Chronikbuch, Kapitel 26. Das ist nämlich die Lebensgeschichte des Königs Usia. Usia war ein König im Südreich, also im Juda. Israel war ja damals geteilt. Und er hat unglaublich gut angefangen. Er war so ein richtig vorbildlicher König, so ein Vorzeigekönig. Und wenn der König von Deutschland gewesen wäre, hätten wir gejubelt, denn der war richtig fromm. Der hat gebetet, der hatte tolle Berater, der tat, was gut war in den Augen Gottes. Aber am Ende seines Lebens, und jetzt kommen wir in dieses Todesjahr 740 vor Christus, hat er einen sehr entscheidenden Fehler gemacht. Usia ging damals in den Tempel und wollte das Rauch- und Brandopfer opfern. Das durfte er aber nicht, das durften nur die Priester. Und das war sein Problem, dass er alles wollte. Er wollte König sein, aber er wollte auch oberster hoher Priester sein. Und das war in Israel immer gut getrennt. Es gab damals schon so eine Art Machtteilung. Gott hat verboten, dass Könige gleichzeitig Priester waren. Das war eine gute Sache. Das gab es zwar in den umliegenden Kulturen ganz oft, dass weltliche und geistliche Macht zusammenfallen in eins, aber in Israel war das Gott sei Dank getrennt und das war gut so. Und das hat ihn gestört. Er war total erfolgreich, aber eins fehlte ihm noch. Er wollte auch der oberste geistliche Führer im Volk sein. Und dann ist er in den Tempel gegangen, hat die Bratpfanne genommen, hätte ich fast gesagt, und wollte das Brandopfer bringen. Und da kamen noch ein paar Priester, wollten ihn davon abhalten. Und dann hat er das einfach in den Wind geschlagen und hat das Brandopfer gebracht und wollte der große Star sein. Und wisst ihr, was Gott damals gemacht hat? Ihr könnt es nachlesen in 2. Chronik 26. Er hat diesen bekannten, berühmten, hervorragenden König mit Aussatz geschlagen. Als er die Pfanne noch in der Hand hatte, ist auf seinem Gesicht der Ausschlag aufgetreten. Er wurde rausgeschmissen aus dem Tempel, er wurde rausgeschmissen aus Jerusalem, er wurde rausgeschmissen sogar aus dem königlichen Palast. Und er ist vergessen gestorben. Und das war im Jahr 740 vor Christus. Das ist diese Situation in Jesaja 6. Eine Situation, wo es einen inneren Verfall im Reiche Gottes gab. Eine Zeit des geistlichen Niedergangs. Ich will es so sagen, es war eine Zeit der Gottvergessenheit. Es war gar nicht so, dass man Gott nicht mehr wollte im Volk, aber man lebte eigentlich ohne ihn. Man hatte Gott einfach vergessen. Man opferte auch anderen Götzen, heißt es in anderen Versen im 2. Chronikbuch. Und vor allen Dingen gab es noch ein anderes Problem. Das Volk war auch von außen bedroht. Die Assyrer standen vor der Tür und bald sollte es zur assyrischen Gefangenschaft kommen. Politische Gewitterwolken am Horizont, eine sehr schwierige Zeit. Eine unruhige Zeit, auch politisch. Und liebe Freunde, wenn ich das mal vergleiche, die Situation in Jesaja 6, im Todesjahr des Königs Usia mit heute, sehe ich erstaunliche Parallelen. Auch wir leben in unserem Land in einer Zeit der, ich sage es offen, Gottvergessenheit. Es gibt noch viele Leute, die an Gott glauben. Und wenn man sie fragen würde in Deutschland, glaubst du an einen Gott, würden sie ja sagen. Aber wenn man ihren Alltag sich anschaut, und das ist nicht nur in Deutschland so, sondern auch in der ganzen westlichen Welt, wird man davon nichts wiederfinden. Eine Zeit der Gottvergessenheit. Und diese Gottvergessenheit ist ja nicht nur bei denen da, die eigentlich im Grunde genommen gar nicht zur Kirche gehören, sondern auch bei denen, die zur Kirche gehören. Viele Mitglieder unserer Kirchen glauben an Gott, aber leben eigentlich ohne ihn. Gottvergessenheit. Einige Zahlen. Wir haben derzeit auf unserem Planeten etwa 7,7 Milliarden Menschen. 7,7 Milliarden Menschen. Davon sind gut 2 Milliarden Christen, nominell Christen, gehören also zu einer christlichen Kirche, nominell. Das heißt auf Deutsch, gut 5 Milliarden Menschen sind auf unserem Planeten noch keine Christen, müssen also unbedingt noch Jesus finden und missioniert werden. Das ist die große Herausforderung. Wenn du sagst, es sind jetzt für den frühen Morgen zu viele Zahlen, breche ich es ein bisschen runter. Wir kommen mal auf Deutschland zu sprechen. Wir haben in Deutschland 82 Millionen Einwohner. Von den 82 Millionen Einwohnern gehören gut die Hälfte noch zu irgendeiner Kirche. Evangelisch, katholisch oder freikirchlich, was immer. Aber wir wissen alle, dass selbst von diesen etwa 45 Millionen, die noch zu einer Kirche gehören, ganz viele nur nominelle Christen sind. Viele von denen ja nie oder fast nie einen Gottesdienst besuchen. Das heißt, wir haben die Not ja vor der Haustür sozusagen. Ich will es sehr offen sagen, dass auch in unserem Land nach meinen Schätzungen etwa 75 Millionen Menschen noch Jesus brauchen. Mindestens 75 Millionen. Ein riesiges Missionsfeld, auch in so christlichen Deutschland. Auch das ein Land, was Gott vergessen hat. Und ein Land in turbulenten Zeiten, wenn wir an die politischen Situationen denken, auch in der Welt und auch in unserem Land, da kommt einiges auf uns zu. Die Frage ist also, warum Mission? Die Antwort ist ganz einfach. Es gab damals und auch heute unglaublich viele Menschen ohne Jesus. Und diese Not sollte uns schon antreiben, genauso wie Jesaja, dass wir uns gebrauchen lassen von unserem Jesus, um diese Not der Menschen zu lindern. Leute, es gibt viel, viel Not, auch in unserem Land und weltweit. Deswegen braucht es Mission. Ein zweites. Also wir haben gerade geguckt, warum Mission, jetzt ein zweites. Wer ist eigentlich der Auftraggeber von Mission? Wer hat sich Mission eigentlich ausgedacht? Man könnte ja auf die Idee kommen, das sei die DMG gewesen. Also wir haben ja gerade gehört, Deutsche Missionsgemeinschaft, ja, eine der großen Missionsgesellschaften in Deutschland, gibt ja auch noch viele andere. Die sind einfach auf die Idee gekommen, sie brauchen ein paar Leute, also haben wir mal die Idee, wir machen Mission. Ja? Oder die Jumiko hat Mission aufgebracht, trägt das ja im Namen oder so. Ja? Also warum überhaupt Mission? Ja, weil ein paar Leute auf die Idee kamen, Mission wäre nicht schlecht. Wenn wir in diesen Text schauen, wir haben uns ja jetzt nur mit den ersten Worten beschäftigt, kommt ein zweiter Punkt, die ersten vier Verse dieses berühmten Missionstextes haben überhaupt nichts mit Mission zu tun. In den ersten vier Versen, das ist sehr wichtig, wird zunächst einmal Gott vorgestellt. Ihr habt es gerade gelesen oder gehört, da wird also die Majestät, die Herrlichkeit, die Allmacht Gottes beschrieben. Mit diesen Seraphinen, mit diesen Engeln, die Gott die Ehre geben. Und das ist für Mission äußerst wichtig, weil Mission fängt nicht mit dir an, sondern Mission beginnt mit Gott. Mission beginnt eigentlich schon mit der Schöpfung von Himmel und Erde. Der Impulsgeber und Ideengeber für die Mission ist nicht ein Mensch, sondern ist Gott selbst. Mission kommt von Gott und Mission fängt auch mit Gott an. Und das ist äußerst wichtig und sehr gut. Wir lesen zunächst in Vers 1 mal, dass Gott allmächtig ist. Er wird in seiner Majestät beschrieben, in seiner Größe, in seiner Allmacht. Er sitzt auf dem Thron. In Vers 3 wird Gott beschrieben als der heilige Gott. Ja, er kann nichts Unheiliges in seiner Gegenwart ertragen. Und das weist schon auf dieses Problem hin, dass Sünde als etwas Unheiliges in der Existenz Gottes nicht vorgesehen ist. Und in der Heiligkeit Gottes ist die Sünde nicht ertragbar. Gott ist der Ursprung aller Mission. Jetzt sagst du vielleicht, naja, das ist so theoretisch, das habe ich auch schon mal gehört irgendwo oder so, und das reißt mich jetzt nicht vom Stuhl. Ich merke das auch bei euch. Warum ist das denn wichtig, dass Gott der Ursprung der Mission ist? Weil es was total Tröstliches ist für jeden von uns. Wisst ihr warum? Erstens, Gott missioniert, nicht wir. Wir haben ja manchmal, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, so ein bisschen Hemmungen zu missionieren. Ja, auch so in der Bekanntschaft und in der Schule oder im Arbeitsplatz oder so. Also die wenigsten von uns, ich würde mal sagen nur so 10% auch von uns, sind so die typischen Missionare, die sich gar nicht zurückhalten können. Kennt ihr diese Leute, die immer ein Traktat dabei haben und immer ein Gespräch anfangen über Jesus und so? Ich kenne auch solche Leute. Wir haben auch 10% an der FDH bei uns in Gießen. Ja? Also wenn man die schon anspricht oder so, missionieren die schon. Das ist irre. Ja, die können das so automatisch. Aber 90% haben da ein bisschen Schwierigkeiten und ich gehöre auch dazu. Weil wir ein bisschen Angst haben. Man könnte sich auch blamieren, oder? Habt ihr euch schon mal blamiert bei der Mission? Ich weiß ja gar nicht, wie der andere reagiert. Und Leute einfach so anzusprechen, liegt mir vielleicht auch nicht. Das Tröstliche für die 90% unter uns, die nicht so automatisch aus allen Knopflöchern heraus Mission produzieren, ist, dass Gott missioniert. Dass Gott missioniert. Er ist der große Missionar. Er ist derjenige, der Menschen dann auch befähigt zu missionieren. Das Tolle ist, dass Gott die Menschen sieht in ihrer Verlorenheit und darüber zutiefst traurig ist. Ja, Gott ist zutiefst traurig über die verlorenen Menschen auf unserem Planeten. Mission beginnt nicht bei dir. Mission beginnt immer bei ihm, bei Gott. Gott trauert über diese Menschen. Und ohne ihn könnten wir überhaupt nicht missionieren. Er hat ja die Basis für Mission gelegt. Und er ist derjenige, der uns dazu befähigt, überhaupt das zu tun, was wir tun sollen und können als Missionare. Das heißt, Mission ist nicht der Gang des Menschen zu Menschen, sondern Mission ist immer der Gang Gottes zu den Menschen. Deswegen geht es gar nicht um mich bei dem Thema Mission. Es geht immer um ihn. Das halte ich für äußerst tröstlich. Und das andere, was mich so tröstlich stimmt bei diesem Text, ist, wir brauchen uns nicht zu fürchten vor Mission. Denn warum wird ja Gott in seiner Allmacht dargestellt? In seiner Größe, in seiner Majestät, weil er alles kann. Auch in der Mission. Und du bräuchtest gar nicht nach Ecuador gehen oder irgendwo anders hin, wenn du nicht wüsstest, da ist schon einer. Er ist ja nicht nur derjenige, der uns den Rücken stärkt, sondern Gott ist ja auch der, der vorangeht. Der ist ja schon da. Und wenn du in irgendeine Missionssituation kommst, auch in deiner persönlichen Umgebung, musst du wissen, Gott ist ja schon vorher da gewesen. Das ist unglaublich tröstlich. Ja, das ist einfach super, will ich mal sagen. Es geht um Gott, es geht um den Initiator der Mission, es geht um den, der mir Kraft zum Zeugnis gibt. Wir brauchen keine Angst zu haben. Übrigens mit den Zahlen nochmal. Ich habe ja gerade gesagt, 2 Milliarden Christen, 7,7 Milliarden Menschen, also 5 Milliarden, gut, über 5 Milliarden brauchen noch Jesus. Da könnte man ja eigentlich schon sagen, ach, das lassen wir lieber. Also es sind ja Zahlenverhältnisse, da kann man sagen, ach komm, da bleiben wir lieber, wo wir sind, das nützt hier sowieso nichts. Ich sage euch mal was mich an dem Punkt immer sehr überzeugt hat. Die Zahlenverhältnisse scheinen ja total negativ zu sein. Ja, über 5 Milliarden brauchen noch Jesus, schaffen wir nie. Also gehen wir gar nicht los. Ja? Es gibt eine Situation in der Weltgeschichte, da waren die Zahlen der Zahlenverhältnisse noch viel schlechter. Wisst ihr, wann das war? Als Jesus den Missionsbefehl gegeben hat. Da gab es nämlich nur 12 Leute und es gab sonst ja praktisch überhaupt keinen. Die waren also noch viel schlechter, die Zahlenverhältnisse. Und trotzdem sind die losgezogen. Und trotzdem haben sie Gott geglaubt und auf ihn vertraut. Also guckt nicht auf die Zahlenverhältnisse. Vielleicht sagst du, ich bin ganz allein in der Schule. Ich bin ganz allein in meinem Arbeitsplatz, da ist überhaupt keiner. Seit dem Garten Eden läuft das größte Rettungsprogramm aller Zeiten. Es ist das Rettungsprogramm Gottes für die Menschheit. Und wir können uns auf ihn verlassen, den Allmächtigen. Und deswegen ist der entscheidende Punkt, dass Gott der Missionar ist. Missio Dei, es ist Gottes Mission, es ist nicht meine Mission. Drittens. Unser Text sagt noch was anderes. Und zwar sagt er auch etwas über das Wie der Mission. Und da müssen wir mal in die Verse 5-7 schauen. Hier geht es jetzt um den Propheten Jesaja. Wir wissen nicht so viel über Jesaja, außer dass er ein ganz großer Prophet in Israel war. Er war der Sohn des Amoz, das wissen wir. Und sein Name ist schon so ein bisschen Programm. Es war ja oft so, dass die Leute damals so Namen bekamen, als sie geboren wurden, wo der Name schon so ein bisschen ihr Leben widerspiegeln sollte. Und wisst ihr, was Jesaja heißt? Jesaja heißt, Jahwe gibt Rettung. Also umgekehrt oder mal anders ausgedrückt, Gott ist ein rettender Gott. Also ich weiß jetzt nicht, wer von euch Jesaja hier heißt. Gibt es einen Jesaja unter uns? Mal eben Handzeichen oder so. Schade eigentlich, ja. Wäre schön, wenn hier mal so 30 Jesaja sitzen würden. Das ist doch schon ein Programm. Gott schenkt Rettung. Gott gibt Rettung, das ist so. Er hatte direkten Kontakt zur Königin, das wissen wir, war verheiratet, hatte zwei Söhne, war 58 Jahre Prophet. Also offensichtlich gab es ja gar keinen Ruhestand in der damaligen Zeit. 58 Jahre für Gott unterwegs gewesen. Aber hier beginnt ja jetzt seine Geschichte. Und was das Tolle an Jesaja ist, er hat diese Vision von Gott und seine Reaktion ist jetzt nicht, super, ich bin der Richtige, sondern seine erste Reaktion ist, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich bin unwürdig. Das sind die Verse 5 bis 7. Wenn man Gott sieht in seiner Größe und Allmacht und sich selbst sieht daneben, dann ist man wirklich ganz klein. Dann ist man fast ein Nichts. Und das hat er gemerkt. Und vielleicht ist das deine Situation heute Morgen. Du bist noch etwas schläfrig und müde, das merke ich. Aber vielleicht denkst du auch, wenn ich das jetzt alles höre, was wir da alles machen sollen als Christen, das schaffe ich nicht. Das kann ich nicht. Und wahrscheinlich sagst du auch, ach, das ist nur sowas für Leute vom Albrecht-Bengel-Haus oder von der FDH oder so. Also diese Superleute, ja. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Dann bist du in guter Gesellschaft, du bist nämlich in der Gesellschaft des Jesaja. Und ich kann dir nur sagen, du kannst es. Und zwar deshalb, weil es nur eine Voraussetzung gibt, um missionarisch unterwegs zu sein. Das ist, dass man Gottes Vergebung erfahren hat. Das ist die große, große Geschichte von Jesaja. Am Anfang erfährt dieser Mann eins, er erfährt die Vergebung durch Gott. Er empfindet sich selbst als Sünder und das war er. Und dieses Problem wird dann von Gott relativ schnell gelöst. Da kommen nämlich die Engel angeflogen, ein Engel kommt mit einer heißen Kohle und er reinigt ihn. Das ist ein schönes Bild im Hebräischen für Reinigung. Er legt ihm praktisch diese Kohlen auf die Lippen und dann wird ein Mensch gereinigt dadurch. Und dann wird er befähigt zur Mission. Es gibt nur eine einzige Voraussetzung für Mission, die heißt nicht, obwohl es kein Fehler ist, dass man Theologie studiert hat, am Bengelhaus oder in der FDH. Ist kein Fehler, aber ist nicht die Voraussetzung für Mission. Es gibt nur eine Voraussetzung für eine Mission, dass du selber in deinem Leben Vergebung erfahren hast durch Gott. Und das ist hier passiert. Und das hat diesen Mann total verändert. Erst die Reinigung und dann kommt die Aussendung. Und so ist das auch bei uns. Erst die Bekehrung zu Gott und dann kann ich auch andere zur Umkehr rufen. Erst muss ich Gott in seiner Gnade erfahren haben. Und dann kann ich andere auch mit dieser Gnade in Verbindung bringen. Es gibt in der Bibel tolle Geschichten über Menschen, die diese Gnade erfahren haben. Die sicherlich bekannteste und für mich auch die beeindruckendste Geschichte, kennt ihr alles, ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Der war abgehauen von zu Hause, ihr kennt es, hatte alles verprasst, war im Schweinetrog gelandet. Das ist im jüdischen Denken so, dass die unterste Schicht wirklich, darunter gab es nichts mehr. Und was tut dieser Mann, dieser junge Mann? Er schlägt nicht um sich, er schlägt in sich. Und kommt zurück zum Vater. Und vielleicht könnt ihr euch das jetzt mal vorstellen. Der stank noch nach den Schweineschoten und kommt da angelaufen. Und da sagt die Bibel drei Dinge über Gott. Das erste ist, er sah ihn von ferne. Ist euch das mal aufgefallen? Der Vater hatte wahrscheinlich schon Wochen und Monate lang auf seinen Sohn gewartet. Der hatte immer wieder am Fenster gestanden oder wahrscheinlich oben auf dem Dach und hatte geguckt, wann kommt er denn endlich zurück. Und das Zweite, was in der Bibel gesagt wird, ist noch beeindruckender, weil es total ungewöhnlich war. In dieser Geschichte vom verlorenen Sohn heißt es, dass der Vater dem Sohn entgegenlief. Auch das reißt euch nicht vom Stuhl, merke ich, aber das ist für das jüdische Denken völlig undenkbar gewesen. Denn im jüdischen Denken war das so, wenn einer lief, dann war es natürlich der Sohn. Der Vater lief nie. Der Vater war so eine Ehrenperson, der lief doch nicht. Der machte sich doch nicht die Füße schmutzig, sondern die Kinder mussten zum Vater laufen. Liebe Freunde, es steht nur einmal in der Bibel, dass Gott läuft. Nur ein einziges Mal an dieser Stelle. Gott läuft dem Sünder entgegen, der umkehrt und Buße tut. Das ist unfasslich. Gott läuft uns sogar entgegen. Und das Dritte, was da steht, ist, dass er ihn in den Arm nimmt und wieder aufnimmt in die Gemeinschaft der Familie. Und wer das erfahren hat, vergisst das nie wieder. Und das ist diese Erfahrung, diese Schlüsselerfahrung, die Jesaja hier gemacht hat. Er ist völlig unwürdig, für Gott irgendwas zu tun. Und das sind beste Voraussetzungen, denn dadurch erfährt er die Gnade Gottes. Ihr müsst wissen über Gnade Folgendes. Gnade ist wie Wasser. Wasser fließt immer zu den tiefsten Punkten des Lebens, nie zu den höchsten. Wenn du die Gnade Gottes erfahren willst in deinem Leben, musst du an den tiefen Punkten des Lebens sein, nie an den Höhen, an den höchsten. Und vielleicht denkst du, ich brauche die Gnade gar nicht, weil ich bin ja am höchsten Punkt. Ja, dann wirst du sie auch nie erfahren. Nur wenn du ganz unten bist, so wie Jesaja, dann wirst du diese Gnade, diese heilsame Gnade Jesu erfahren. Gnade ist wie Wasser. Sie fließt immer zu den tiefsten Punkten des Lebens, nie zu den höchsten. Und wenn du die Gnade Gottes erfahren hast, dann kannst du diese Gnade auch anderen Leuten weitergeben und verkünden. Und deswegen braucht es nur eine Voraussetzung für Mission, dass du selber Gott gefunden hast, diese Vergebung erfahren hast, Umkehr und Erneuerung in Jesus Christus. Und dann kann es losgehen. Also warum Mission? Weil die Welt so verloren ist. Wer hatte die Mission? Gott selber in seiner Allmacht und Größe. Und wie kann man missionieren, indem man selber Vergebung erfahren hat? Und jetzt noch ein viertes. Jetzt kommen wir zu diesem Vers 8. Das ist ein sehr bekannter Bibelvers. Ich habe es mal so überschrieben, durch wen soll jetzt Mission erfolgen? Also diese vierte Frage, wer? Durch wen? Ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Gott stellt Fragen. Ich hoffe auch, dass Gott an diesem Tag dir Fragen stellt. Du bist hier zu Jumiko gekommen, vielleicht das erste Mal, ich weiß nicht. Und wenn Gott dir Fragen stellt, sind das besondere Fragen. Und die Frage aller Fragen ist ja, wen soll ich denn in diese Welt senden? Und wer wird nicht für mich gehen, das steht übrigens für uns gehen, ist sehr interessant, das ist ein Hinweis auf die Dreieinigkeit. Wer wird für uns gehen? Und diese Frage stellt er auch heute und stellt auch dir ganz persönlich. Wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Das Dolle ist ja bei dieser Missionsgeschichte, dass Gott dich gebraucht und mich gebraucht, um Mission dann auch praktisch umzusetzen. Ich frage mich manchmal, warum macht er das eigentlich? Ihr könntet das doch selber machen. Also wir haben ja gerade auch gehört, dass Gott eigentlich der beste Missionar ist. Warum kann er nicht einfach Menschen beiseite lassen und spricht vom Himmel zu den Leuten? Das wäre doch noch einfacher. Dann müsste man sich den Aufwand mit den Missionsgesellschaften, könnte man sich doch sparen. Ja? Er spricht einfach vom Himmel. Das wäre doch viel leichter. Nein, er will uns gebrauchen. Das ist sein besonderer Plan. Er braucht Menschen, um Menschen zurück zu Gott zu bringen. Hast du dich mal gefragt, warum du nach deiner Bekehrung eigentlich nicht direkt entrückt worden bist? Ich meine, es wäre für die Jumiko schlecht. Ich vermute, dass relativ wenig Leute hier wären. Ja? Warum sind wir denn überhaupt noch auf der Erde? Warum hat uns Gott denn noch hier gelassen? Es gibt nur einen Grund. Damit wir andere mitnehmen in den Himmel. Damit wir Zeuge sind von Jesus. Er gebraucht Menschen, er braucht dich. Gott hat nun eben in erster Linie keine anderen Lippen und keine andere Zungen als unsere Zungen. Er hat kein anderes Leben als unser Leben. Er könnte es auch ohne machen, aber er adelt uns, dass wir es machen, für ihn. In 99% aller Fälle spricht Gott eben auch durch sein Bodenpersonal zu Menschen. Er muss es nicht machen, aber er will es machen. Was für ein unglaubliches Privileg, dass wir Botschafter an Jesu Statt sein dürfen. Ein paar Zahlen. Weltweit gibt es 200.000 Missionare. Das klingt jetzt erstmal sehr, sehr viel. Aber ihr müsst wissen, aus Deutschland gibt es nur etwa 3.000. Das ist eigentlich sehr schade und sehr wenig. Also andere Länder sind da viel aktiver. Wenn man an die Amerikaner denkt oder die Südkoreaner oder so, da gibt es ganz, ganz viele Missionare. Ich habe mal ausgerechnet, von den gläubigen Leuten in Deutschland ist nur jeder Tausendste ein Missionar. Das ist sehr, sehr wenig. Warum eigentlich? Ich meine jetzt im Sinne der Außenmission. Und viele Missionsgesellschaften haben Nachwuchsprobleme. Es gibt ja jedes Jahr so eine Liste von freien Stellen in der Missionsbewegung in Deutschland. Da fehlen bis heute Tausende von Leuten. Die könnten sofort Leute anstellen. Und wir sitzen hier. Was ist mit uns? Es gibt unglaublich viel zu tun auf unserem Planeten. Und außerdem muss man wissen, die Zahl der Menschen auf diesem Planeten steigt ja. Das heißt, wir müssten eigentlich immer mehr Missionare haben, um doch viel, viel mehr Leute erreichen zu können. Und das gilt ja nicht nur für die Leute, die rausgehen, sondern es gilt ja auch für unser Land. Ich will nochmal sagen, Deutschland liegt mir so am Herzen. Ein Land mit einer reichen christlichen Tradition, wo die Menschen Gott vergessen haben. Ich will das sehr deutlich sagen. Rede dich nicht raus damit, dass es Leute gibt wie den Heiko oder andere, die in die Mission gegangen sind. Wir alle sollen Missionare sein. Das ist die Botschaft der Jumiko. Wir alle sollen Missionare sein. Mich erinnert das immer an eine Begebenheit, die ist lange her. Der Gründer der Baptisten in Deutschland war ein Mann namens Onken, Johann Gerd Onken, kam aus Hamburg. Der hat die Baptistengemeinde gegründet im 19. Jahrhundert. Und da gab es so ein paar Gemeinden, ich glaube so 10 insgesamt in Deutschland, relativ kleine Bewegung noch gewesen. Und dann ist er mal nach England gereist zu einer Missionskonferenz der Baptisten dort, die waren viel größer, und wurde gefragt, wie viele Missionare habt ihr eigentlich in den deutschen Baptistengemeinden? Und da hat Onken gesagt, ich mache es nur auf Deutsch, 7.000. Da haben die Engländer zu ihm gesagt, das kann gar nicht sein. Das war eine ganz kleine Bewegung noch. Und da hat Onken einen Satz gesagt, ich sage ihn jetzt erstmal auf Englisch, der mir unglaublich zu Herzen gegangen ist. Er sagte, I consider every member as a missionary. Ich betrachte jedes Mitglied meiner Gemeinde, also der deutsche Baptismus hatte damals nur 7.000 Mitglieder in den deutschen Gemeinden. I consider every member as a missionary. Für mich ist jedes Mitglied ein Missionar. Und ich glaube, das ist die richtige Einstellung. Dass wir nicht gucken auf Leute wie Katja oder Heiko hier, die großen Heroen, ja, Israel und Ecuador und keine Ahnung, wen du noch kennst. Oder ich früher als Kind, die tollen Missionare, die unterwegs waren, überall auf der Welt. I consider every member as a missionary. Auch du bist ein Missionar. Und ich glaube, deswegen dürfen wir uns nicht rausreden. Es gilt diese Botschaft für heute. Wen soll ich senden? Und wer wird für mich gehen? Und die Antwort des Jesaja ist so ganz einfach und kurz und klar. Hier bin ich. Sende mich. Und noch ein fünftes. Ich nenne es das Was der Mission. Was sollen wir denn jetzt predigen in der Mission? Und das finden wir jetzt nicht in Kapitel 6 von Jesaja, sondern das finden wir im restlichen Buch Jesaja. Aber das können wir jetzt nicht lesen. Das ist ja die Botschaft des Jesaja. Und ich sage euch gleich, die Botschaft war gar nicht so leicht. Denn die Botschaft, die Jesaja bringen sollte, war jetzt nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist ja klar, das ist ja ganz leicht. Alles ist gut. Sondern die Botschaft des Jesaja war zunächst einmal, Gericht wird kommen und deswegen müsst ihr umkehren von euren falschen Wegen. Und das ist heute genauso. Also erstmal gab es ja Bedrohungen von außen. Ich hatte ja schon gesagt, die Assyrer standen vor der Tür sozusagen und Israel sollte weggeführt werden in diese Gefangenschaft. Und vor allen Dingen war seine Botschaft, kehrt um von den falschen Götzen. Bekehrt euch zum wahren und zum echten und zum lebendigen Gott. Das war keine leichte Botschaft, aber es war eine heilsame Botschaft. Das, was der Mission heißt, immer Umkehr und Erneuerung. Weil die Menschen heillos verloren sind. Und ich finde es so schön auch bei der Jumiko, dass hier Klartext geredet wird. Ich sage das mal auch offen. Menschen ohne Jesus gehen ewig verloren. Menschen ohne Jesus kommen in die Hölle. Ich weiß nicht, wann du das zum letzten Mal gehört hast. Das ist eine erschütternde Nachricht, aber sie ist wahr. Aber die noch bessere Nachricht ist, es muss nicht so sein. Die noch bessere Nachricht ist, es gibt Heil in Christus. Wenn Menschen zu Jesus kommen, so wie Jesaja, mit ihrer Sünde, mit ihrer Schuld, mit ihrer Verlorenheit, mit den Brüchen auch in ihrem Leben, dann dürfen sie wieder heil werden. Dann dürfen sie Vergebung erfahren, Gnade erfahren und werden aufgenommen und sind dann bei Jesus. Das ist seit Jahrtausenden die einfache Botschaft des Evangeliums, die alte Botschaft. Und die gilt bis heute. Das kommt nicht immer gut an, das weiß ich. Und manchmal kriegt man auch Widerstand, weil heute natürlich alle sagen, ach, andere Religionen führen auch zum Heil. Oder andere sagen, naja, wir wollen da die Leute hier vom Kopf stoßen. Wir tun den Leuten keinen Gefallen, wenn wir das Gericht ausklammern aus der Missionsbotschaft. Aber bitte nicht beim Gericht stehen bleiben, sondern Gericht ja nur, weil es das wesentlich Bessere gibt, dieses Heilsangebot Jesu Christi. Gott will nicht die Zerstörung des Sünders, sondern er will die Wiederherstellung des Sünders. Das ist Evangelium, das ist gute Nachricht. Und das darf sich nicht ändern, gestern und heute nicht. Wenn wir das loslassen als Botschaft des Evangeliums, verlieren wir die Substanz unseres Glaubens. Und ich bitte euch von Herzen, haltet an dieser Substanz fest in einer Zeit der Substanzlosigkeit in unseren Kirchen und Gemeinden. Es geht um Umkehr und es geht auch um Erneuerung. Es ist wie beim verlorenen Sohn. Erst die Umkehr und dann auch die Wiederaufnahme. Beides gehört zusammen. Das ist die Botschaft des Jesaja gewesen und das ist auch die Botschaft für uns. 5 Punkte waren das. Warum Mission? Weil es unglaublich viele verlorene Menschen gibt auf diesem Planeten und auch in unserem Land. Wer missioniert? Eigentlich ist es Gott, der diese großartige Idee hatte. Es ist seine Mission, es ist nicht deine Mission. Die Ergebnisse kannst du Gott überlassen. Wir sollen nur gehorsam sein. Ich habe gesprochen über das Wie der Mission. Die Voraussetzung dafür ist, dass du selber Vergebung erfährst in Jesus Christus. Und denk dran, Gnade fließt immer zu den tiefsten Punkten des Lebens, nie zu den höchsten. Wir haben gehört, dass wer missioniert, das sind wir Menschen. Gott braucht uns, unsere Schwachheit, unsere Brüche, unsere Unfähigkeit zu seiner Ehre, so wie bei Jesaja. Und deswegen sollen wir den Ruf hören. Wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Hier bin ich, sende mich. Und was sollen wir predigen? Umkehr und Erneuerung. Gott ruft heute auch dich. Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Hier bin ich, sende mich. Lass uns beten. Herr, wir stehen am Anfang dieses Tages jetzt vor dir. Und Herr, wir stehen mit leeren Händen vor dir. Du kennst uns. Du kennst unser Leben. Und du weißt auch, wie es jedem heute Morgen hier geht. Und Herr, wir kommen mit leeren Händen zu dir, wie Jesaja. Und bitten dich um Reinigung unseres Lebens. Berühre du auch unsere Lippen, dass wir erneuert werden durch deinen Geist, dass wir Vergebung erfahren für unsere Sünde und unsere Schuld, die auch in unserem Leben ist. Ich bitte dich, dass du uns frei machst von unseren Lieblingssünden, die vielleicht schon jahrelang an uns kleben und die wir nicht loslassen wollen. Ich bitte dich, dass du uns erneuerst und dass du uns entgegenläufst, wie der Vater dem verlorenen Sohn. Ich bitte dich von Herzen her, dass du uns in den Arm nimmst. Wir brauchen deine Nähe und dass du uns wieder aufnimmst und dass du uns dann auch gebrauchst. Und ich möchte dich jetzt persönlich fragen, auch am Ende dieser Stunde hier, ich möchte dir die Frage Gottes stellen, wen soll ich senden? Und wer wird für mich gehen, für uns gehen? Und wenn du bereit bist, dann antworte doch einfach mit Jesaja. Hier bin ich, sende mich. Egal wohin, ob nach Ecuador oder Israel oder einfach in deine Nachbarschaft, in deine Schule, in deine Ausbildung, in dein Studium, wo immer du bist, lass dich gebrauchen zu seiner Ehre. Es lohnt sich. Amen.